Domradio vor dem Hochfest Christi Himmelfahrt, da erinnern wir uns ja daran, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Die Szene, wie er vor den Augen seiner Jünger emporsteigt, wird sowohl im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte geschildert. Da hören wir, wie Jesus hinaufgetragen wird, emporgehoben und von einer Wolke fortgenommen. Was aber bedeutet das? Wie können wir uns das konkret vorstellen? Und was passiert eigentlich mit dem Körper, also dem Leib Christi? Darüber sprechen wir, und zwar mit der Theologieprofessorin Elke Bahut de Morton. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Jesus, der auf einer Wolke stehend oder in eine Wolke gehüllt nach oben schwebt, so kennen wir die Himmelfahrt aus vielen, vielen Gemälden der Kunstgeschichte. Was bringen diese Darstellungen da zum Ausdruck?
Tja, gute Frage. Also wenn man das ganz assoziativ und rein bildimmanent betrachtet, könnte man ja sagen, naja, er steht nicht mehr auf dem Boden, nicht mehr im Unten, ist irgendwo in einem In-Between und es hat so eine Bildsymmetrik, wo es ganz klar eine Typologie von einem Oben und einem Unten geht, wobei die Richtung deutlich zu sein scheint, dass er mehr mit den himmlischen Sphären verbunden ist und auf einer Wolke fahrend. Da kommt mir so das Sandmännchen meiner Kindheit in den Sinn, wo das immer in der Wolke gefahren ist. Aber um das jetzt aus dem rein Assoziativen rauszunehmen, hat es natürlich in diesen Bilderwelten einzelne visuelle Komponenten, die quasi in einen ganz bestimmten religiösen Kontext verweisen, und zwar eine biblische Szene aus dem Leben Jesu, die figurativ ganz ähnlich aufgebaut ist. Es ist jene Szene da im Kapitel 17 im Matthäusevangelium, wo die Rede ist von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Und justament da wird erzählt, wie Jesus dann mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes eben auf den hohen Berg stieg und vor ihren Augen verwandelt wurde. Sein Gesicht leuchtete, seine Kleider weiß strahlen und dann erscheinen Mose und der Prophet Elia. Und es kommt auch noch eine Wolke und aus der Wolke ruft dann eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Und daraufhin wollen die Jünger eigentlich gar nicht mehr von dem Berg runter und sagen, lasst uns Hütten bauen, lasst uns bleiben. Und sie müssen dann aber runter von diesem Berg. Und eigentlich ist es so wie so eine typologische Parallelität, die man so in der Darstellung von Christi Himmelfahrt sieht, diese Vorbild, Vorabbildung in Anführungszeichen.
Manche sagen ja, Jesus werde also vor den Augen seiner Jünger entrückt, ja verklärt. Also da ist wieder die Verklärung. Aber was bedeutet das denn eigentlich?
Ich würde vielleicht sagen, es zeigt eigentlich, wo er herkommt und wohin er zurückgeht und wohin er anders zurückgeht, als er gekommen ist. Auferstehung meint ja nicht, dass alles wieder von vorne anfängt. Also wenn wir an Ostern feiern, dass Jesus auferstanden ist, dann bedeutet das ja nicht ein Reset, dass er hier in Raum und Zeit wieder eintaucht in den Zyklus des Werdens und des Vergehens, das ein Nochmal, sondern es zeigt irgendwie, dass eigentlich dieser Kreislauf von Tod und Verwesung unterbrochen ist und insofern er verklärt ist, er dem Ganzen entrissen ist und damit in ja sowas wie eine himmlische Sphäre gerückt wird, nämlich dahin, wo er herkommt.
Würden Sie sagen, diese Beschreibungen sind letztlich auch Versuche, das eigentlich Unsagbare sagbar zu machen?
Sicher. Das sind eigentlich so Chiffren, die uns, ich meine, verklärt, so, wir sagen ja oft verklärt, man verklärt sich was, man macht sich was vor, man gibt sich Illusionen hin. Und in der Tat, denke ich, ist es eigentlich der positive Sinn, nicht sich was schön zu reden, sondern eigentlich zu eine Chiffre für, wir würden vielleicht sagen, beglückend, beseligend, aber auch heil werden, aufgehoben sein, hineingenommen werden ins Ewige, ins Göttliche immer. Die Himmelfahrt korrespondiert ja der vorausgehenden Höllenfahrt Jesu. Also hinabgestiegen in das Reich des Todes, hinaufgefahren in den Himmel, also quasi in die Durchmessung sozusagen dieser verschiedenen Räumlichkeiten, die ja keine geografischen Orte sind, sondern eigentlich soziale Räume, also der Ort der größten Gottesferne und hin in die größte Gottesnähe. Auch so dieses es eben am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Und dann die Stimme da auf dem Berg Tabor in der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn. Also die Rückkehr des Sohnes zum Vater, wie Sie schön am Anfang gesagt haben. Ja.
Als Jesus in den Himmel auffährt, da bleibt kein toter Körper zurück, also keine sterblichen Überreste. Kehrt er also tatsächlich so zu Gott zurück, wie er auf Erden gelebt hat, als Mensch aus Fleisch und Blut? Oder anders gefragt, was passiert denn eigentlich dann mit seinen Knochen, mit Haut und Haar, mit seiner Leiblichkeit?
Also das mit den sterblichen Überresten ist so eine Sache. Wissen wir das wirklich? Das heißt, das Grab war leer, aber ich sage jetzt mal kühn, selbst wenn es nicht leer gewesen wäre, würde das ja aus meiner Sicht theologisch nicht bedeuten, dass sowas wie leibliche Auferstehung widerlegt wäre. Denn was meint denn Auferstehung des Leibes? Das meint ja eigentlich, dass alles Leben leibhaftig ist, ein leibhaftiges Leben. Und so könnte man sagen, das ganze leibhaftige Leben hat Jesus mit uns geteilt, unser Werden und unser Vergehen, unser Kommen und Gehen eben hinabgestiegen in das Reich des Todes. 3 Tage lang, das ist lang, da fangen Körperzellen bereits an, sich von innen heraus zu zersetzen. Nach 3 Wochen sind wir nur mehr trockene Haut und Knochen, aber alles, selbst wenn ihm das widerfahren ist, ich weiß es nicht, ich glaube, wir alle wissen das nicht, aber alles, was ihn als Mensch aus Fleisch und Blut ausgemacht hat, also dieses leibhaftige Dasein in einem geschundenen Körper, das alles nimmt er mit zu Gott. Und dieses ganze gelebte Leben, und zwar ob wir denken, ob wir reden, ob egal was wir tun es immer leibhaftig. Wir denken nicht in einer Petrischale, sondern auch Denken ist ein körperlicher Prozess, oder? Ich glaube, das müssen wir uns irgendwie bewusst machen. All das nimmt er mit zu Gott und das infiziert auch Gottes Sein. Und all das wird dort verklärt, aufgehoben, geht zurück irgendwie in Gottes ewiges Jetzt und immer. Das ist so die Spannung zwischen geschichtlich einerseits die Geschichte, die aufgehoben wird in diesem Jetzt und immer und auch diese Leiblichkeit, die das Körpersein.
Und was ist dann überhaupt dieser Himmel, von dem da immer die Rede ist? Ist das ein konkreter Ort oder doch eher eine Vorstellung?
Ich würde sagen, weder noch. Ich denke irgendwie, Himmel ist kein geografischer Ort, kein Oben im Vergleich zu einem Unten und auch nichts, dass man irgendwie in einem Weltraumorbit mit GPS-Daten lokalisieren könnte. Ich glaube, man könnte sagen, es ist sowas wie ein sozialer Raum. Es ist sowas wie ein qualitativer Beziehungsraum. Das heißt, er geht in den Raum zurück, der Gott ist. Und ich denke, das ist ja das, woran sich so unsere Hoffnung, auch meine Hoffnung, knüpft, dass wir in diesen Beziehungsraum hineingenommen sind, der Gott in sich ist und in den reingehören. Das Zweite Vatikanum sagt das ganz schön in seiner Offenbarungskonstitution, die Verbum, dass wir hineingenommen wurden in die göttliche Natur und Freunde Gottes sind und in diesem sozialen Raum Gottes aufgehoben werden. Also das wäre für mich quasi himmlische Sphäre. Nicht geografisch, sondern eigentlich Entfernungsangabe, also wie nah bin ich Gott?
Was ist für Sie denn persönlich der Kern dieses Festes, also von Christi Himmelfahrt?
Ich würde sagen, es mag vielleicht komisch klingen und man könnte denken, naja, eigentlich ist doch das Fest der Auferstehung viel wichtiger als die Christi Himmelfahrt. Aber ich halte es da in dem Punkt ein bisschen mit dem Thomas von Aquin, der eigentlich sagt, mit der Himmelfahrt findet eigentlich die Menschwerdung Gottes ihre Vollendung, weil nämlich die Menschheit zurückkommt in Gott, wo sie ihren Ursprung hat und damit aber auch nicht nur der Mensch in Gott verklärt wird, sondern Gott auch durch die Verklärung des Menschen seinerseits nochmal verklärt wird. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Das habe ich mir so nicht immer bewusst gemacht gehabt. Früher dachte ich immer, so zweimal sitzen gelassen. Die Jünger sind enttäuscht, das leere Grab, Ostern. Dann finden sie ihn wieder, sie erkennen ihn am Brechen des Brotes und wie er ihnen die Schrift auslegt und dann schwupp ist er schon wieder weg. also ein zweites Mal sitzen gelassen, aber so als Hoffnungsfigur quasi, wo nicht nur dieser Mensch Jesus auferstanden ist, sondern dass wir alle irgendwie diese Heimkunft, dieses Heimkommen haben werden. Das finde ich an dem Fest, das ja nicht unbedingt so populär ist heute mehr, dass ich an dem Fest sehr schön finde.
Elke Bahut de Mortonge sagt das. Mit der Theologieprofessorin habe ich über die Bedeutung von Christi Himmelfahrt gesprochen. Vielen Dank dafür.